Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Up and away, über den Wolken und so. Naja, also die Story ist lang. Es geht weiter bergauf. Die Tore für eine Zinssenkung am 17. September sind geöffnet. Jerome Powell dürfte bei der Jackson Hole-Tagung am 22. August das auch signalisieren. Und Finanzminister Scott Bessent bittet die Fed, open-minded zu sein, eventuell auch für eine Zinssenkung um gleich 50 Basispunkte. Hier werden vor allen Dingen die Arbeitsmarktdaten am 5. September entscheidend sein. So, 15% Exportsteuer müssen Nvidia und AMD zahlen. Der Finanzminister betont, das könnte ein Modell werden, auch für andere Unternehmen. Ja, die USA, hier weht der Wind nun aus einer vollkommen neuen Richtung. Ansonsten unterschiedliche Reaktionen auf Ergebnisse. Brinker nach den Zahlen im Plus, Cava auch im Restaurantbereich, herbe Einbrüche nach enttäuschenden Umsätzen und bei CoreWeave Gewinnmitnahmen nach an sich guten Ergebnissen. Aber die Aktie konnte in den letzten 3 Monaten auch 120% zulegen. Ja, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir mal ein in die Wall Street. Up and away und das an jedem einzelnen Tag. Die tragenden Säulen des Bullenmarktes, Ertragswachstum und andererseits eine bald gelockerte Geldpolitik halten den Optimismus hoch. Wir sehen erneut weiter steigende Kurse. Die Juli-Verbraucherpreise waren sicherlich nicht perfekt, das ist richtig, aber wenn man sich das Ganze mal genau anschaut, dann hatten wir keine Zeichen, dass im Juli durch die Zölle der Preisdruck auf breiter Ebene zunimmt und damit also ein Aufatmen, vor allen Dingen auf der Aktienseite. Die Renditen der kurzlaufenden Staatsanleihen sind zurückgelaufen, die sind besonders zinssensibel, aber die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen bewegen sich kaum, waren gestern sogar leicht im Plus, sind also leicht gestiegen. Ja, die Notenbank kontrolliert das kurze Ende, nicht das lange Ende der Staatsanleihen und Zinssenkungen kann bedeuten, wenn sich das Ganze quasi dann doch durchfrisst auf die Inflationsseite, dass die langfristigen Inflationserwartungen und die mittelfristigen eher erhöht bleiben. Ja, das bringt mich zu Goldman Sachs. Alles, was anderer Meinung ist als Donald Trump, wird kritisiert. So war es dann gestern auch bei Goldman. Der CEO sei besser beraten, seinem Hobby hauptberuflich nachzugehen, nämlich als DJ. Und der Chefvolkswirt Jan Hatzius, den sollte man nach Möglichkeit doch ersetzen, wegen seiner Haltung zur Zollpolitik der Vereinigten Staaten. Hatzius hatte diese Woche berichtet, dass ab Oktober etwa 67% der höheren Zollkosten bei amerikanischen Verbrauchern landen wird. Aktuell bis Ende Juni waren 64% erhöhten Zollkosten noch bei amerikanischen Unternehmen. Das wird sich verlagern und dementsprechend geht Goldman davon aus, dass die Kerninflation bis Jahresende eher auf dem aktuell höheren Niveau, wenn nicht sogar leicht höheren Niveau, verharren wird. Ja, dong, 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 Zeit, ihn zu ersetzen. Das meint jedenfalls Donald Trump. Und ja, wir sehen im Übrigen bei auch den Verbraucherpreisen, dass die Datenqualität erheblich nachgelassen hat. Normalerweise, zumindest bis März, waren rund 10% der Daten in den Verbraucherpreisen geschätzt. Aber wir sehen hier in der Grafik von Double Line, großer Hedgefonds in den Vereinigten Staaten, dass jetzt mittlerweile 35% der Daten innerhalb der Verbraucherpreise gar nicht mehr erhoben werden. Sie werden nur noch geschätzt. Die Ursachen sind Kürzungen bei der Datenerhebung. Die Behörde hat zuletzt in 3 mittelgroßen Städten die Preisabfrage komplett eingestellt und in 72 weiteren Städten wurden die Stichprobengrößen um 15% reduziert. Damit lässt die Verlässlichkeit der Inflationsdaten nach, die Transparenz lässt nach. Ne? Nochmal nachlesen, Agenda 2025, Project 2025 von der Heritage Foundation geschrieben und der ja, ein hohes Mitglied der Heritage Foundation, wird jetzt im Arbeitsministerium die Ermittlung der Arbeitsmarktdaten übernehmen. Ich hatte das gestern schon kurz angerissen. Hier sehen wir mal einen Post von Nick Timiraos aus dem Wall Street Journal. Der neue Chef, der also für die Datenerhebung verantwortlich ist, kommt von der Heritage Foundation, war Co-Autor von Project 2025. Und der stellte gestern also in den Raum, dass man die Arbeitsmarktdaten eventuell nur noch quartalsweise veröffentlichen wird und nicht mehr monatlich. Da musste dann das Weiße Haus doch zurückrudern, hat gestern betont, ja, also man wird wahrscheinlich monatlich weiterhin veröffentlichen. Trotzdem sieht man eben die Bemühungen der Vereinigten Staaten, weniger Transparenz zu schaffen. Ne? Und das in zwei Bereichen, Inflation und Arbeitsmarkt, die zwei wichtigsten auch Säulen der amerikanischen Geldpolitik, Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Ja, das ist im Prinzip die Hauptaufgabe der US-Notenbank. Ja, es wird hier nicht langweilig. Ich finde, man darf das Big Picture nicht aus den Augen verlieren, was das zu guter Letzt bedeuten könnte. Nun, und wie gesagt, die 15% Exportsteuer, die Nvidia und AMD zahlen muss, für die Exportgenehmigung nach China. Das könnte laut Scott Bessent, laut dem Finanzminister, wie gesagt, bald das Modell werden für auch andere Unternehmen. Ja, ein vollkommen neuer und frischer Wind in Washington. So etwas hat es ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie gegeben in der modernen amerikanischen Geschichte. Die Aktien von Nvidia werden allerdings von Piper Sandler zum Kauf empfohlen. Man geht davon aus, dass das Oktoberquartal und das angebrochene Quartal die Erwartungen schlagen werden. Ja, die Freude in China hält sich übrigens in Grenzen. Wir haben ja nun die letzten Tage kontinuierlich darüber berichtet, dass der Staat, dass die chinesische Regierung die heimischen Unternehmen auffordert, den Kauf von dem H20-Chip von Nvidia zu überdenken, vor allen Dingen auch aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und heute Morgen berichtet Reuters, dass die USA eine bessere Tracking-Technologie in den Chips und in den Servern integrieren wollen. Darüber hatten wir auch schon in den letzten Tagen kontinuierlich berichtet. Und in diesem Bericht werden genannt unter anderem Supermicro, es werden Nvidia genannt und auch Dell. So, und damit bleibe ich mal bei Dell, denn auch hier haben wir Analystenkommentare von Susquehanna. Das ist ein relativ großes kanadisches Investmenthaus. Die Aktie wird hier nur mit neutral eingestuft in einem Kursziel von $125. Man geht davon aus, dass das Juli-Quartal nur im Rahmen der Erwartungen liegen wird und dass das Oktoberquartal die Guidance enttäuschen könnte. Man hat Gegenwind einmal bei den Auslieferungen der Notebooks und auch die Umsätze im Bereich der AI-Server könnten eventuell enttäuschen. Ne? Jetzt kommen wir mal von Dell zu den Ergebnissen, die seit gestern Abend gemeldet wurden. Hier fallen die Reaktionen an der Wall Street in der Tat sehr gemischt aus. Wir haben den Restaurantbetreiber Brinker International, einer der bestgemanagten Restaurantbetreiber des Landes. Das meinen jedenfalls viele hier an der Wall Street. Die Umsätze besser, die Margen besser, die Erträge besser als erwartet, die Umsätze der schon länger geöffneten Standorte besser als erwartet. Da läuft es also und die Prognosen für das Fiskaljahr 2026 wurden angehoben. Wir haben ansonsten in dem Sektor überwiegend Gegenwind. Sweet Green hat es ja diese Woche schon zerrissen. Jetzt zerreißt es die Aktien von Kava und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Standorte deutlich weniger Wachstum ausweisen. 2% statt 6% erwartet und die Prognosen für das Gesamtjahr werden auch gekappt. Die Aktie verliert über 20%. Außerhalb der Restaurants sieht es im Tech-Sektor gut aus. Tencent, der Ertrag, der Umsatz und die Umsätze in allen Geschäftssegmenten höher als erwartet. Die Aktie hat Rückenwind und Lumentum, auch gute Umsätze, Ergebnisse, Margen, alles über den Erwartungen und Aussichten angehoben. Da sieht es also gut aus. Und bei CoreWeave, die Aktie hat in den letzten 3 Monaten 120% Kursanstieg. Jetzt sehen wir nach den Zahlen also Gewinnmitnahmen. Im Prinzip sind das sehr gute Zahlen gewesen, über 200% Umsatzwachstum auf 1,2 Milliarden. Das EBITDA-Ergebnis war höher als erwartet und ja, wie andere Konzerne auch, investiert man extrem viel in CapEx, $2,9 Milliarden. Man investiert damit fast dreimal so viel wie den Umsatz in den Ausbau der Kapazitäten, ne? Und der verfügbare Cashflow ist dementsprechend tiefrot, was auch erwartet wurde. Er ist sogar nicht ganz so tiefrot, wie man befürchtet hatte. In dem jetzt laufenden Quartal werden allerdings die operativen Einkommen die Erwartungen des Marktes leicht verfehlen. Ne? Hier sehen wir also leichte Gewinnmitnahmen. Die Circle Internet Group ist erst vor kurzem an die Börse gegangen, Stablecoin-Unternehmen. Da wurde gestern Abend gemeldet, man wird 10 Millionen Aktien verkaufen, abstoßen. 2 Millionen von dem Unternehmen, 8 Millionen von Aktionären und Investoren. Das kann die Aktie also heute im Tagesverlauf belasten. So, ansonsten finde ich ein ganz interessanter Post gestern von OpenAI Sam Altman. Der hat das Geschäftsmodell von SAP in Frage gestellt und sagt, look, AI wird ein ernsthafter Konkurrent. Und spannend zu sehen, dass die Softwareunternehmen die Aktien in den letzten Tagen auch nicht wirklich mit der Rallye Schritt halten konnten. Heute sieht SAP eine Erholung, aber man muss sich immer wieder vor Augen halten, in welchen Segmenten wir tatsächlich massive Umbrüche sehen. Die Autoversicherer werden disrupted durch Robotaxen und autonomes Fahren. Wir haben die Kreditkartenkonzerne disrupted durch die Stablecoin-Anbieter wie die Circle Internet Group. Und wir haben in der dritten Runde die Softwarekonzerne, die zunehmend mehr Konkurrenz bekommen durch AI-Tools. Adobe ist hier ein erstklassiges Beispiel dafür. Im kreativen Bereich nimmt der Wettbewerb erheblich zu. Und heute wird gemeldet, dass Autodesk die Preisstruktur für Flow Studio deutlich restrukturiert. Es gibt das erste Mal einen kostenfreien Zugang. Es gibt ansonsten für das Basispaket eine 50% Reduktion von 20 auf nur noch $10 monatlich. Das kann Margendruck bedeuten und es bedeutet vor allen Dingen, der Wettbewerbsdruck in diesem Segment nimmt deutlich zu. So, heute Abend haben wir am Rande bemerkt noch die Zahlen von Cisco. Unter den großen Tech-Konzernen ist die Bewertung von Cisco vergleichsweise niedrig. Und Cisco hat in den letzten Quartalen kontinuierlich geschlagen. Wir sehen hier Optimismus, aber noch keine Euphorie. Das heißt, die Aktie müsste eigentlich heute Abend im Zuge der Ergebnisse ganz gute Karten haben. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.